Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Charlotte Oehlschlegel.
Schön, dass Sie zuhören. Wenn das Land Berlin einen Euro in Kulturförderung investiert, fließen 3,50 Euro zurück. Das klingt nach einer Win-Win-Situation und ist eine Erkenntnis einer neuen Studie zur Kulturförderung in der Hauptstadt. Ob sich das aber so leicht auch auf andere Orte anwenden lässt und was das in Bezug auf die Berliner Wahlen im September bedeutet, darüber sprechen wir heute in Fazit. Ein Plagiatsvorwurf und aufgestellte Kirchenbänke beschäftigen derweil die Manifesta 16 Ruhr. Die Künstlerin Dorothee Bielfeld entdeckt in der Arbeit Elevation von Nazan Tour Ähnlichkeiten zu ihrer Arbeit Aufrichten aus dem Jahr 2010. Wir fragen, was da los ist bei der Künstlerin, aber auch beim Kurationsteam. Und dann schauen wir nach Leer, nach Ostfriesland. Dort hat ein Kulturzentrum der Stadt eine ziemlich simple Frage gestellt. Und zwar, warum kommt ihr nicht? Und die Antworten, die könnten auch andernorts weiterhelfen. Bochum im Sommer 2010. In der Kunstkirche Christkönig ragen 29 dunkle alte Holzkirchenbänke in die Luft. Für die Installation Aufrichten hat die Künstlerin Dorothee Bielfeld diese Bänke sozusagen in die Vertikale gekippt und mit 5600 Schrauben und 500 Stahlwinkeln 22 cm tief im Boden verankert. Essen im Sommer 2026. In der St. Gertrud-Kirche in Essen ragen Kirchbänke in die Luft. Elevation, also Höhe oder Erhebung, heißt die Arbeit. Dieses Mal aber vom Künstler Nazan Tour. Die Installation im Rahmen der Manifesta Ruhr ist aktuell zu sehen. Ja, und jetzt hat sich die Künstlerin Dorothee Bielfeld gemeldet und wirft der Manifesta 16 Ruhr ein Plagiat vor. Darüber habe ich heute Abend mit ihr gesprochen vor der Sendung. Hallo.
Hallo Frau Oehlschlegel, guten Abend.
Wie haben Sie denn von Nazan Tours Arbeit erfahren?
Mein Mann hat am Freitagmittag, als da noch so die Presserundgänge waren, auf Instagram ein Foto von der Arbeit gesehen und mir gezeigt.
Und dann haben Sie gleich gedacht, das sieht aus wie meine Arbeit? Oder was war Ihre Reaktion?
Ich musste tatsächlich zweimal hinschauen, um zu sehen, dass es nicht meine Arbeit ist. Es ist ein anderer Kirchenraum.
Und wo sehen Sie dann konkret die Ähnlichkeiten?
Also meine Arbeit, die ich im Rahmen der Kulturhauptstadt 2010 in Bochum realisiert habe, die besteht aus diesen aufgerichteten Kirchenbänken. Und wenn man sich da durchbewegt hat, dann war man wie in so einem Wald. Und ganz ähnlich ist der Raumeindruck auch bei der Arbeit, die jetzt in St. Gertrud in Essen gezeigt wird.
Ich muss trotzdem sagen, dass natürlich Kirchenbänke auch einfach ein Material sind, das in relativ hoher Zahl da ist. Es ist ja jetzt nicht so unwahrscheinlich, vielleicht auch aus einer politischen Perspektive, dass man auf dieses Material kommt und es künstlerisch verarbeitet. Wie sehen Sie das?
Ich sehe das so, dass das natürlich, sobald das mal jemand gemacht hat, immer naheliegend ist, wenn man eine gute Idee sieht, die auch umzusetzen. Und ich war vor 16 Jahren meiner Meinung nach die Erste, die diese Idee hatte, plastisch mit Kirchenbänken zu arbeiten. Ich habe nicht nur 2010 eine Arbeit mit Kirchenbänken gemacht, sondern auch noch mal 2021 in Essen, also in der gleichen Stadt, wie jetzt die Manifesta-Ausstellung stattfindet. Und das war auch eine sehr spektakuläre Arbeit, die auch von vielen gesehen wurde. Und klar, irgendwann ist es dann ein Mittel, was man als Sinnbild für diesen Transformationsprozess auch sieht. Das ist gerade kürzlich in einem Essay im Kunstforum International sogar auch so beschrieben worden, dass die Kirchenbank von mir zum Sinnbild für transformatorische Prozesse im kirchlichen Kontext erhoben wurde.
Und darin sehen Sie jetzt auch das Plagiat. Deswegen haben Sie sich auch schriftlich an die Manifesta 16 Ruhr gewandt?
Ich habe mich an die Manifesta Ruhr gewandt, weil ich die Parallelen zwischen diesen beiden Arbeiten sehr auffällig finde.
Und was fordern Sie von der Manifesta Ruhr?
Ich habe die Manifesta Ruhr vor der Eröffnung der Ausstellung gebeten, dieses Objekt nicht zu zeigen. Und ich fordere weiterhin, dass die öffentliche Präsentation eingestellt wird.
Und warum muss es für Sie so ein radikaler Schritt sein? Ich meine, ein Dialog wäre ja vielleicht auch möglich oder jetzt eine, sag ich mal, Weiterverarbeitung dieses Themas?
Also für mich fühlt sich das gar nicht wie ein radikaler Schritt an. Für mich ist diese Arbeit mein geistiges Eigentum. Ich habe das quasi erfunden. Ich habe damals auch recherchiert, damit das nicht eine Idee ist, die schon jemand anders hatte. Und ich finde, die Verantwortung hat jeder Kunstschaffende und auch jeder Kurator, ein bisschen über den Tellerrand hinauszuschauen. Und der Teller war in dem Fall ja nicht groß. Die Arbeit habe ich damals in der Christkönigkirche gemacht. Die ist jetzt auch Schauplatz der Manifesta.
Wie hätte das denn, wenn man das jetzt nochmal konstruktiv sieht? Und es gibt natürlich in der Kunstgeschichte, in der Kultur immer wieder Momente, in denen jemand was erfindet und in denen dann bestimmte Materialien aber auch weiterentwickelt werden. Wie hätte denn eine Arbeit von Nazantur beispielsweise mit Kirchenbänken aussehen können, dass sie sagen würden, wow, das finde ich toll, ich finde es klasse, dass jemand dieses Thema weiter bearbeitet? Oder geht das eigentlich gar nicht?
Doch, ich kann mir schon vorstellen, dass man da Mittel und Wege findet, eine Arbeit zu machen, die nicht aussieht wie meine. Davon bin ich eigentlich überzeugt, dass das möglich ist. Es ist trotzdem nah, wenn man sich mit genau dem gleichen Objekt beschäftigt. Und da kann man auch zum Beispiel mal in Kommunikation treten, am besten bevor man es zeigt.
Vielen Dank für das Gespräch, Dorothee Bielfeld.
Ich bedanke mich, Frau Oehlschläger.
Also, Dorothee Bielfeld erhebt Plagiatsvorwürfe gegenüber der Manifesta 16 Ruhr. Und darüber habe ich auch mit Leonie Herweg, der Co-Kuratorin der Manifesta, gesprochen. Guten Abend, Frau Herweg.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich aufs Gespräch.
Ja, wenn man die Fotos dieser zwei Arbeiten nebeneinander legt, dann muss ich sagen, sind mir schon direkt Ähnlichkeiten aufgefallen. Natürlich diese Kirchbänke, die in die Höhe ragen, aber auch die Titel sind sehr ähnlich. Aufrichten bei Dorothee Bielfeld und Elevation bei Nazantur. Das liegt, glaube ich, auf der Hand. Wie konnte Ihnen und Ihrem Co-Kurator René Block das passieren?
Das ist eine gute Frage. Wir müssen ehrlich sein, dass uns das ebenfalls sehr erschreckt hat, als wir die Nachricht von Frau Bielfeld vor einer Woche, einen Tag nach der Eröffnung bekommen haben. Die optische Ähnlichkeit, ich glaube, die kann man nicht von der Hand weisen. Tatsächlich, glaube ich, geht, und das ist auch die inhaltliche Auseinandersetzung, geht weit über die ästhetische Ähnlichkeit hinaus. Die Bänke an sich, das ist sozusagen eine formale Konstitution der Arbeit, und Elevation hat diesen sehr starken performativen Aspekt, der jetzt eben auch erst startet mit dem Open Call, der seit einigen Wochen schon läuft, und mit dem Schnitzen, mit dem Nazantur schon während der Eröffnungstage begonnen hat. Und damit wird sich diese Arbeit jetzt auch über die nächsten Wochen und Monate verändern.
Was genau wird da geschnitzt?
Die Arbeit ist zweiseitig angedacht. Es gibt zum einen eben den Teil des wortwörtlichen Aufrichtens der Bänke, der in der Tat sehr ähnlich ist zu dem, was Frau Bielfeld auch vor 16 Jahren gemacht hat. Und dann gibt es gleichermaßen eben den inhaltlichen Aspekt des Sammelns eines Archivs der Gefühle, also einer partizipativen auch Arbeit in Zusammenarbeit mit nicht nur der Nachbarschaft, aber auch darüber hinaus mit Menschen, die sich äußern möchten, die ihre Gefühle und Gedanken teilen möchten. Und das schnitzt, beziehungsweise hat Nazan schon angefangen zu schnitzen, in die Kirchenbänke hinein. Und da sieht man schon, wie erste Gedanken darin eben auch Form und Platz finden. Und das wird über die nächsten Wochen erweitert, sodass man schlussendlich ja ein offenes Buch begutachten und besehen oder besichtigen kann, indem man mehr über die Gedanken und Gefühle der Menschen erfahren kann.
Das erinnert ja aber schon auch stark an die Gedankensammelbox, die Dorothee Bielfeld schon 2008 installiert hat, wo eben auch die Besuchenden aufgefordert waren, ihre Gedanken zu notieren und die sie dann in der Installation 2010 auch eingesetzt hat, oder?
Ich muss gestehen, ich war 2010 13 Jahre alt, von daher, ich war selber nicht vor Ort, um das genau zu besehen. Als ich es richtig verstanden habe, anhand der Projektbeschreibung, war das eine Art Klagemauer. Also die Gefühle waren nicht öffentlich zugänglich, sondern aufgerollt auf Papierschnipsel, die dann eben in kleine Metallröhren gesteckt wurden. Ich bin nicht sicher, ob das tatsächlich öffentlich zugänglich war, also ob man auch die Möglichkeit hatte, diese Gedanken dann auch zu lesen. Im Falle von Nazans Arbeit ist es tatsächlich so, dass sie anonym, aber eben doch sehr, sehr sichtbar auf den Kirchenbänken platziert sind.
Aber gehört es nicht trotzdem zur Aufgabe, da sage ich jetzt auch ganz bewusst, eines Kurationsteams im Vorfeld zu recherchieren, zu schauen, was es zu den Themen schon gab? Ich meine, Essen, Bochum, Kirchenbänke, die Entfernung, das ist ja im Prinzip auch ein Katzensprung.
In jedem Fall gebe ich Ihnen total recht. Ich glaube nicht, dass wir unseren Job schlecht gemacht haben, indem uns das nicht aufgefallen ist. Es ist tatsächlich so, dass ja, man natürlich selbstverständlich recherchiert und manche Dinge einfach nicht auftauchen und auffindbar sind, sonst wäre uns das sicherlich nicht passiert, beziehungsweise hätte die Arbeit sicherlich einen anderen Weg eingeschlagen. Aber weder Nazan noch René als auch mir und dem Rest des Teams ist diese Arbeit bekannt gewesen. Mhm. Wir sind genauso überrascht und gleichzeitig aber auch erfreut, dass das natürlich ein Thema ist, was viele Menschen beschäftigt in der Region und ja, was offensichtlich ein Bestandteil von einer künstlerischen Auseinandersetzung ist.
Dorothee Bielfeld hat die Manifeste allerdings schon vor der Eröffnung schriftlich auf das Problem hingewiesen. Warum haben Sie da denn nicht reagiert?
Diese Vorwürfe, die sind uns nicht weitergeleitet worden. Wir sind als Kuratorenteam selbstständig angestellt. Also wir sind keine Angestellten der Manifeste und wir haben diese Informationen leider nicht bekommen. Von daher, genau, kann ich dazu leider nicht weiter was sagen, als dass uns das bis zu dem Zeitpunkt, als ich selbst persönlich im E-Mail-Anschreiben von Frau Bielfeld inkludiert wurde, nicht bekannt war.
Hm. Dorothee Bielfeld hat sich ja mit einer Arbeit auch für die Manifesta 16 Ruhr beworben, auch mit einem Kirchenbankprojekt. Das wurde allerdings abgelehnt. Jetzt fordert sie, die Arbeit von Nazan Tour abzuhängen. Gehen Sie dem denn nach?
Genau, also ich denke, wir nehmen die Vorwürfe natürlich sehr, sehr ernst. Die rechtliche Prüfung läuft noch, also von daher kann ich dazu auch aktuell gar nicht so viel sagen und möchte dem auch gar nicht öffentlich vorgreifen, einfach auch um diesen rechtlichen Prozess zu respektieren. Was dann schlussendlich passiert, das wird sich zeigen. Wir sind in jedem Fall offen für den Dialog. Das hatte Nazan auch von Anfang an betont, dass das auch schön wäre, wenn die beiden Künstler unter sich sprechen würden und in den Kontakt treten. Und was dann weiter passiert und was die weiteren Vorgehensschritte sozusagen bedeuten, das muss man dann abstimmen. Und das wird sich bestimmt jetzt in den nächsten Tagen und Wochen klären.
Vielen Dank, Leonie Herwig von der Manifesta 16 Ruhr.
Prima, ich danke Ihnen auch.
Das Gespräch haben wir vor der Sendung geführt. Wie groß die Fanbase des WDR-Radiosenders Cosmo ist, das wurde spätestens 2025 klar. Da haben die 16 Landesregierungen einen Reformstaatsvertrag beschlossen und darin steht unter anderem, dass sich die ARD von einigen Radiowellen trennen muss. Auch Cosmo stand auf der Kippe. 70.000 Menschen, darunter Prominente wie Musiker Herbert Grönemeyer oder Regisseur Fatih Akin, haben eine Petition zum Erhalt des mehrsprachigen Radioprogramms mit großer musikalischer Vielfalt unterschrieben. Cosmo wurde dann also nicht eingestellt, sollte aber weiterentwickelt werden. Und was das bedeutet, wurde vor wenigen Wochen klar. Der Sender soll umbenannt werden in 1 Live Street und da gibt's dann Hip-Hop für eine junge Zielgruppe. Auch dieses Mal gibt es Protest. Wir haben im Fazit darüber berichtet. 100.000 Menschen haben wieder eine Petition gegen die Veränderung unterschrieben. Und jetzt gibt es auch ein juristisches Kurzgutachten. Christoph Sterz berichtet.
Erst haben die neuen deutschen MedienmacherInnen einen offenen Brief angestoßen zum Erhalt von Cosmo und nun ein juristisches Kurzgutachten hinterhergeschoben. Das Journalistennetzwerk setzt sich für mehr Vielfalt in Redaktionen und diskriminierungsfreie Berichterstattung ein und hat für das knapp 30-seitige Gutachten den Medienrechtler Hubertus Gersdorf von der Universität Leipzig beauftragt. Sein Fazit, so wie der WDR den Umbau vom bisherigen Cosmo zum neuen 1 Live Street vorhat, mit Hip-Hop und junger Zielgruppe, dürfe er das gar nicht.
Gesetzlich geschuldet ist ein Programm, das sich nicht nur an die Jungen, sondern an alle Bevölkerungsgruppen jeden Alters richten und auch Themen aufgreift, die nicht nur die Jungen interessiert, sondern ebenfalls Themen aller Altersgruppen. Das heißt, diese Eingrenzung, diese Begrenzung ist mit dem viel weitergehenden Auftrag des WDR-Gesetzes unvereinbar und damit handelt der WDR rechtswidrig.
Gersdorf begründet das damit, dass für Radiosender wie 1 Live oder WDR 4 im WDR-Gesetz konkrete Zielgruppen stehen. Vor allem jüngere Menschen bzw. eine eher ältere Zielgruppe. Bei Radiosendern wie WDR 2 oder eben Cosmo steht eine solche Begrenzung aber nicht, weswegen diese sich nach Ansicht von Gersdorf an alle Menschen richten müssten. Cosmo dürfe dementsprechend nicht zu einer Welle für 20- bis 29-Jährige umgebaut werden. Der Medienrechtler Wolfgang Schulz, Direktor des Hans-Bredow-Instituts in Hamburg, kommt allerdings auf Anfrage des Deutschlandfunks zu einer anderen Schlussfolgerung.
Also die Argumentation des Kollegen ist durchaus nachvollziehbar und ist, glaube ich, eine mögliche Interpretation des Gesetzes, aber sicherlich nicht die einzige. Man kann aber auch argumentieren, dass es anders ist, dass der Gesetzgeber dann die Freiheit lassen will, dass der Sender auswählt, für welche Zielgruppe er dieses Programm gestalten möchte.
Außerdem stellt sich die Frage, ob und wie ein möglicher Verstoß überhaupt vor Gericht geprüft werden könnte. Hubertus Gersdorf ist der Meinung, dass es inzwischen nicht mehr nur dem Gesetzgeber, also im Fall von Cosmo, dem Land NRW vorbehalten ist, rechtliche Schritte einzuleiten.
Sondern seit dem grundsätzlichen Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom Oktober letzten Jahres kann jeder Beitragszahlende aus dem Sendegebiet des WDR einklagen, dass seiner Meinung nach der WDR dem Auftrag, so wie er im Gesetz steht, nicht entspricht. Also kann das sehr wohl vor die Verwaltungsgerichte getragen werden, dieser Rechtsstreit. Und dann entscheiden die Verwaltungsgerichte, das kann der WDR nicht mehr abschließend für sich entscheiden.
Auch in diesem Punkt ist Wolfgang Schulz vom Hans-Bredow-Institut anderer Meinung. Seiner Meinung nach ist es nicht möglich, dass einzelne Hörerinnen und Hörer vor Verwaltungsgerichten einen Verbleib von Cosmo erreichen können. Schulz meint, dass das Bundesverwaltungsgericht geurteilt hat, dass zwar gegen die Öffentlich-Rechtlichen nun grundsätzlich geklagt werden kann, aber nicht wegen des Umbaus einzelner Radiosender, sondern nur, wenn das gesamte Angebot von ARD, ZDF und Deutschlandradio über einen längeren Zeitraum nachweisbar nicht vielfältig und ausgewogen sei.
Tatsächlich hat das Bundesverwaltungsgericht hier eine neue Tür geöffnet für Klagen. Die ist aber nicht so weit geöffnet, dass jetzt jede mögliche Verletzung von Auftragsnormen jetzt für den Einzelnen oder die Einzelne einen Grund zum Klagen sein kann.
Eine Klage gegen den Cosmo-Umbau habe dementsprechend wenig Aussicht auf Erfolg, anders als Medienrechtler Gersdorf argumentiert. Der WDR teilte auf Anfrage unserer Redaktion mit, dass er mit der Gesamtheit seiner Angebote möglichst viele unterschiedliche Menschen erreichen müsse. Für Cosmo habe der Gesetzgeber, anders als Medienrechtler Gersdorf meint, keine Zielgruppe festgelegt. Eine Auslegung wie im Gutachten würde nach Ansicht des WDR zu einer verfassungswidrigen Einschränkung der Programmfreiheit führen.
Auf Anfrage des Deutschlandfunks schreibt ein Sprecher der NRW-Landesregierung außerdem, die Staatskanzlei werde nun das Gutachten prüfen. Mit Blick auf die Staatsferne des öffentlich-rechtlichen Rundfunks komme dem WDR aber ein weiter Auslegungs- und Gestaltungsspielraum zu, wie er seinen Auftrag erfüllt. Christoph Sterz hat hier in Fazit berichtet.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz fürchtet, dass der Denkmalschutz in Deutschland ausgehebelt wird. Auslöser für diese Sorge sind geplante Gesetzesänderungen in Niedersachsen, Sachsen, Hessen und Nordrhein-Westfalen. Die Stiftung findet, in diesem Rahmen werden fachliche Standards abgesenkt, politische Einflussmöglichkeiten ausgeweitet und schädliche Eingriffe in historische Bauten erleichtert. Wörtlich schreibt die Stiftung in einer Stellungnahme, wenn die Änderungsvorhaben umgesetzt werden, geraten Denkmale, Ortsbilder und gewachsene Baukultur in ganz Deutschland noch stärker in Gefahr. Die Bundesländer wollen mit ihren Änderungen teils Bürokratie abbauen, teils schnelleres Bauen ermöglichen oder auch einfacher für den Krisenfall aufrüsten. Die Stiftung Denkmalschutz dagegen sieht die kulturelle und historische Identität bedroht. Die Berliner Philharmoniker sind eines der Spitzenorchester weltweit. Geleitet werden sie zurzeit von Chefdirigent Kirill Petrenko und der Intendantin Andrea Zietschmann. Sie verlässt die Philharmoniker im Jahr 2028, wie die Senatsverwaltung für Kultur in Berlin mitteilte. Zietschmann selbst findet, dass es für sie dann, nach 11 Jahren im Amt, Zeit wird, einen neuen Weg zu gehen. Auch für die für 2032 anstehende Generalsanierung der Philharmonie verwies die Kulturmanagerin, dann brauche es eine Intendanz, die gut eingearbeitet ist und das anspruchsvolle Projekt langfristig begleitet. Für die Zeit der Sanierung suchen die Berliner Philharmoniker noch ein Zwischenquartier. Zietschmann hatte dafür die Hangars des früheren Flughafens Tempelhof ins Spiel gebracht. Der Naumburger Dom ist mehr als 800 Jahre alt. Er wurde zwischen 1200 und 1250 errichtet und hat jetzt 4 moderne Fenster bekommen. Sie wurden heute mit einer feierlichen Andacht eingeweiht. Geschaffen hat die Glaselemente der Künstler Markus Lüpertz und damit einer der großen Namen der deutschen Kunstszene. Nach Angaben der Vereinigten Domstifter in Naumburg wurden 2 große Fenster, das Süd- und Nordfenster des Chores, ersetzt, die im Laufe der Jahre ihre Farbigkeit verloren hatten und zeitweise sogar verhängt waren. Außerdem 2 kleinere Fenster im Ostchor. Lüpertz beschäftigt sich in seiner Arbeit mit den Themen Erlösung und Verdammnis. Seine Werke ergänzen die 2007 gestalteten Fenster des Malers Neo Rauch. Die Filmbiografie Michael über den King of Pop Michael Jackson schreibt an den Kinokassen Geschichte. Wie das Branchenportal Box Office Mojo berichtet, spielt der im April gestartete Film von US-Regisseur Antoine Fuqua bisher rund 977 Millionen US-Dollar ein. Damit überholte er den bisherigen Rekordhalter Oppenheimer und ist nun das erfolgreichste Biopic der Filmgeschichte. Christopher Nolans Film über den Physiker Oppenheimer, der an der Atombombe forschte, hatte weltweit gut 2 Millionen weniger eingespielt.
In kaum einer Kommune, einer Stadt, einem Theater, egal ob groß oder klein, bei Festivals, Bibliotheken, in Clubs, eben überall im Kulturbereich muss gespart werden. Und die Debatten über das Wie, ob, wo und was dabei sinnvoll und nachhaltig ist, die verfolgen uns ja auch schon seit Jahren. Heute hat das Institut für kulturelle Teilhabeforschung eine neue Studie veröffentlicht und die soll jetzt eine wissenschaftliche Grundlage bilden in kultur- und haushaltspolitischen Entscheidungsprozessen. Kultur als Standortfaktor Berlin heißt die Studie. Es geht also um die Hauptstadt und die Ergebnisse, die gibt es seit heute. Darüber spreche ich jetzt mit der Leiterin des Instituts, Vera Allmann-Ritter. Hallo.
Hallo, danke für die Einladung.
Was ist denn jetzt die Haupterkenntnis? Welchen Nutzen hat die öffentliche Kulturförderung in Berlin?
Also tatsächlich haben wir in der Studie einen Rundumschlag gemacht. Wir haben einmal wirtschaftliche Effekte angeschaut und dann aber eben auch nochmal individuelle und gesellschaftliche Effekte. Und vielleicht fangen wir einfach mit den wirtschaftlichen an, denn das ist eins der spannendsten Ergebnisse, und zwar, dass sich Kulturförderung definitiv für das Land Berlin rentiert, denn sie erzeugt erhebliche wirtschaftliche Rückflüsse. Sie müssen sich das so vorstellen, die Kulturförderung, 1 Euro davon, erzeugt 3,5-fach das Fördervolumen, also 3,50 Euro, die in die Stadt auch noch einfließen.
Wie funktioniert das genau? Ich kann mir unter diesen Rückflüssen jetzt noch nicht genau was vorstellen. Sind das dann Hotelbuchungen, Gastroeinnahmen? Wie haben Sie das erhoben?
Das ist die sogenannte Umwegrentabilität. Das heißt, man schaut sich an, was die Fördersumme letztlich in der Stadt auch noch an Effekten auslöst, jenseits der Finanzierung des eigentlichen Kulturangebots. Und das berechnet man darüber, dass man sich die Einnahmen und die Ausgaben der Kultureinrichtungen anschaut. Die schaffen ja zum Beispiel Arbeitsplätze und die Menschen, die dort arbeiten, geben ihr Einkommen in Berlin wieder aus und stärken die lokale Wirtschaft. Dann vergeben sie Aufträge an Unternehmen und Zulieferer. Das schafft auch wieder Wertschöpfung in der Stadt. Und sie haben ja Besucherinnen, die ebenfalls Ausgaben rund um ihren Besuch in der Stadt tätigen. Das gilt vor allem für die Touristinnen. Und dann kommt tatsächlich noch ein Effekt obendrauf, nämlich steuerliche Rückflüsse. Das heißt, die öffentliche Hand profitiert dann nochmal, nämlich von allem, was über diese Ausgaben an Mehrwerteinkommens- und Gewerbesteuer dazu kommt.
Das heißt also, dass die Kulturinstitutionen, die jetzt beispielsweise sehr viele Mitarbeitende haben und sehr viel Publikum, dass die den größten finanziellen Effekt haben?
Richtig, das ist so. Man kann in der Studie sehr schön sehen, dass tatsächlich die Ausgaben der Besucherinnen 63% dieser Rückflüsse darstellen. Und es sind vor allem Touristinnen, die diese Rückflüsse produzieren, weil sie in der Stadt noch mehr ausgeben als das lokale Publikum.
Jetzt wird in Berlin ja auch im September wieder gewählt. Und diese Studie wurde durch die Senatsverwaltung für Kultur und gesellschaftlichen Zusammenhalt in Berlin auch gefördert. Da frage ich mich jetzt, wenn man versucht, Erkenntnisse einfließen zu lassen in neue Sparmodelle beispielsweise, neue Strukturen, gibt es dann in Berlin nur noch Blockbuster-Produktionen an riesigen Häusern, die eben möglichst große Rückflüsse generieren? Oder ja, gibt es vielleicht auch was in der Studie, das für die kleineren Produktionen spricht?
Ganz viel spricht in der Studie für die kleineren Produktionen. Also in der Umwegrentabilität sind alle landesgeförderten Einrichtungen drin. Da sind ja auch nicht nur die großen Tanker eingerechnet, sondern da haben sie auch die kleinen Museen und die kleinen Theater inklusive Sophienseele enthalten, die ja gemeinhin auch zur freien Szene zählen. Und wir haben die Kultur- und Kreativwirtschaft ebenfalls betrachtet und können da also auf jeden Fall sagen, dass die freie Szene sehr hohen Anteil an der Produktion hat, was da in der Stadt passiert und auch vom Image her sehr stark stadtprägend ist. Also insofern würde ich auf keinen Fall sagen, die großen Tanker sind es und die kleinen sind es nicht. Es ist das Gesamtzusammenspiel aller Akteurinnen.
Das fand ich auch interessant an dieser Studie, dass natürlich nicht nur die Wirtschaftlichkeit beleuchtet werden soll, sondern zum Beispiel auch ja, auf Stadtentwicklung geschaut wird, aber auch auf die Wirkung von Kultur auf Wohlbefinden und Gesundheit der Bevölkerung. Wie haben sich zum Beispiel diese Aspekte messen lassen?
Ja, das ist ganz spannend. Also tatsächlich ist das Feld Wellbeing, heißt es im Fachterminus, also die Effekte von Kulturangeboten auf Wohlbefinden, Gesundheit und Lebensqualität, ist was, was Großbritannien zum Beispiel schon ganz lange ein großes Thema ist. Das heißt, da gibt es auch ganz viele Studien, die direkt belegen, was der Kulturbesuch auslöst. Da gibt es Programme, die beziehen sich auf, was kann Kultur eigentlich machen, um dementen Patientinnen zu helfen. Und man kann sich in Großbritannien Kulturbesuche auch auf Rezept verschreiben lassen von der Krankenkasse. Ich fand den Aspekt aber tatsächlich super spannend, weil wir haben ihn ein bisschen anders berechnet, auch nach dem Modell der UK-Studien. Wir sind zu dem Schluss gekommen, wenn man es jetzt auf die Einzelperson, gar nicht auf Gesundheitssystem betrachten würde, dass tatsächlich regelmäßige Kulturbesuche das individuelle Wohlbefinden, Gesundheit bei einer Person so stark steigern wie 2.700 Euro erhöhtes Jahreseinkommen. Das war jetzt nicht so wenig.
Ja, und ein weiterer Aspekt, der vielleicht manchmal auch unsichtbar bleibt, zumindest im ersten Moment, sind natürlich auch soziale Räume, die geschaffen werden. Auch in Berlin ja immer ein großes Thema, absolut, wo viele Clubs schließen, wo immer viel Wandel ist. Was ist dabei herausgekommen?
Absolut. In diesen Bereichen sind tatsächlich die harten Zahlen ein bisschen weniger. Aber auch da kann man sagen, in anderen Ländern ist das da schon wesentlich weiter gediehen. Also dass Kulturangebote da deutlich auch zu sozialer Integration beitragen, weil da eben auch Menschen zusammenkommen, die dann nicht zu Hause bleiben und in Austausch mit Menschen kommen, denen sie sonst vielleicht niemals begegnen würden, ist ja durchaus auch demokratiefördernd. Und es entstehen eben dadurch auch dritte Orte, die einfach auch für Stadtentwicklung dadurch eine zentrale Rolle haben.
Also es klingt alles super, aber die Realität ist natürlich auch, dass das Geld ja gar nicht unbedingt da ist, dass in nahezu allen Bereichen gespart werden muss. Was empfehlen Sie denn in dieser vertrackten Situation der Berliner Kulturpolitik?
Also was ich mir jetzt stark wünschen würde, ist das Narrativ einfach zu verändern, weil das Narrativ der letzten anderthalb Sparjahre war, Kultur ist teuer und deshalb muss da gespart werden. Und über die Studie kann man, denke ich, ziemlich gut verargumentieren, dass Kultur vielleicht Geld kostet, aber viel mehr Geld in die Gesellschaft und in die Stadt zurückbringt. Und insofern würde ich sagen, der Kultursektor in Berlin zählt natürlich ganz stark darauf, dass jetzt eine Wahl kommt in Berlin im September und es vielleicht einen Nachtragshaushalt gibt, denn das passiert ja leider regelmäßig nach Wahlen, dass in Kultur vielleicht nicht nochmal reingegangen wird auf Basis der Studienergebnisse.
Jetzt aber natürlich trotzdem die Frage, ob so ein, ja, das ist ja wirklich ein Mentalitätswechsel in Sachen Kulturförderung, ob das durch die Ergebnisse von so einer Studie funktionieren kann. Ich denke jetzt eher an Städte wie New York, an einen Bürgermeister Mamdani, der da mit politischem Willen versucht, neue Modelle zu fahren. Wie kann das in der Berliner Stadtgesellschaft auch ankommen?
Ich glaube, da haben Sie gerade den Springpunkt schon genannt. Hat was mit Haltung und mit Willen zu tun. Denn wo man Geld spart im Haushalt, ist in manchen Teilen nicht so einfach zu lösen. Bei Sozialausgaben kann man eben nicht sparen, aber an anderen Stellen kann man Prioritäten setzen. Und ich glaube, da hängt es vor allem davon ab, wer in Berlin die nächste Regierungskoalition stellen wird. Weil dann ist es eine Frage von politischer Färbung, wo man am stärksten reingeht oder wo man am stärksten kürzen würde.
Wenn wir jetzt nochmal aus Berlin herauszoomen, lassen sich dann diese Studienergebnisse auch auf andere Kommunen übertragen oder ist das eben alles auch ein bisschen speziell Berlin?
Ich würde sagen, dass ein Großteil der Studienergebnisse mindestens Inspiration für andere sein kann, für andere Städte und andere Bundesländer, in großen Teilen aber auch übertragen werden kann. Bei der Umwegrentabilität ist es nicht ganz so einfach, weil wir in Berlin ja ein sehr großes Kulturangebot haben, das auch sehr viele große Tanker mit sehr vielen Touristinnen hat. Das wird sicherlich nicht in jeder Stadt in Deutschland gleichermaßen ausgeprägt sein. Aber dass zum Beispiel freie Szene in großen Teilen Kultur- und Kreativwirtschaft die Teilmärkte Kultur prägt oder dass Kultur das Wohlbefinden steigert, das halte ich für Daten, die wahrscheinlich sehr gut übertragbar sind.
Vielen Dank, Vera Allmann-Ritter vom Institut für kulturelle Teilhabeforschung für das Gespräch über die neue Studie.
Herzlichen Dank.
Und die Ergebnisse, die können Sie auf der Website des Instituts für kulturelle Teilhabeforschung auch nachlesen. Eine neue Studie zur Kulturförderung zeigt, wie wichtig der Tourismus für die Kulturbranche der Hauptstadt ist. Aber wie sieht's abseits der großen Metropolen aus, wo die Touristinnen nicht so oft vorbeikommen und Stühle bei den Veranstaltungen oft frei bleiben? Wir schauen jetzt nach Leer in Ostfriesland. Die Stadt mit rund 35.000 Einwohnern hat wie viele andere Orte auch mit Publikumsschwund zu kämpfen. Und das Kulturzentrum Zollhaus hat deshalb eine recht ungewöhnliche Aktion gestartet. Es hat die Menschen in der Stadt und im Umkreis gefragt, warum kommt ihr eigentlich nicht zu uns? Und die Resonanz auf diese Frage war überraschend groß. Und was das Team aus den Antworten gelernt hat, das hat meine Kollegin Vanja Butte herausgefunden.
Endlich einmal wieder. Das alte Zollhaus in der ostfriesischen Kreisstadt Leer ist an einem sonnigen Sommerabend ausverkauft. Jared Dibaba ist in Norddeutschland ein Promi. Alle Stühle sind schon eine Stunde vor Showbeginn besetzt. Sie stehen im großen Saal des denkmalgeschützten Backsteingebäudes von 1860. Der Sänger, Entertainer, Fernsehmoderator und Antirassismus-Trainer zieht das Publikum sofort in seinen Bann. Mit einer Mischung aus Plattdeutsch, klugen Witzen, beklemmenden Episoden aus seiner Kindheit in Äthiopien, Popmusik und afrikanischen Liedern schafft er schnell ein Gefühl der Zusammengehörigkeit. Und genau dafür sei sie hergekommen, sagt eine Zuschauerin.
Ja, also ich finde gerade schön, das live mitzuerleben, hier mittendrin zu sitzen, zusammen mit den Menschen das gemeinsam zu erleben. Das sollte man schon nutzen, egal ob man jetzt aus Aurich, Emden oder man sollte schon dann hierher kommen, wenn sowas schon angeboten wird, dann muss man das nutzen.
Doch viele nutzen das Angebot des alten Zollhauses auch nicht, bedauert Kulturleiter Marco Hanneken.
Das sah im Mai leider ganz, ganz anders aus, auch Ende April schon, dass ganz, ganz viele Veranstaltungen, insbesondere die von kleineren KünstlerInnen und Bands, abgesagt werden mussten aufgrund viel zu weniger Ticketverkäufer.
Darum hat Hanneken eine ziemlich einmalige Umfrage auf Social Media gestartet. Warum kommt ihr nicht, lautete schlicht die Frage. Das Echo war überwältigend. Etwa 1000 Menschen beteiligten sich. Auch viele andere Kulturzentren meldeten sich, selbst aus dem Ausland, alle mit dem gleichen Problem.
Die Umfrage vom alten Zollhaus an ein Publikum, das nicht kommt, finde ich ausgesprochen interessant,
sagt Georg Halupzok, Vorsitzender des Bundesverbandes Soziokultur.
Es ist in der Regel immer sehr schwierig rauszubekommen, warum kommt jemand nicht.
Mittlerweile hat Zollhausleiter Hanneken die Instagram-Antworten ausgewertet. Viele sagten, sie könnten sich 30 Euro für ein Ticket derzeit nicht leisten. Andere würden vielleicht gerne ein Konzert besuchen, aber nicht allein. Sie können sich jetzt über den Insta-Account des Zollhauses verabreden. Und für alle, die sparen müssen, wurde ein Soli-Ticket-Fonds eingerichtet.
Da haben wir einen Sponsor gefunden, der uns 2000 Euro in den Topf erstmal gegeben hat. Und ganz unkompliziert kann man uns jetzt einfach nur eine Mail schreiben und sagen, hey, ich kann mir das und das Konzert nicht leisten, kann ich da ein Ticket bekommen?
Weitere Sponsoren werden gesucht, um Menschen, die nicht viel Geld haben, nicht auszuschließen. Denn das alte Zollhaus in Leer sieht sich nicht nur als Bühne für Konzerte oder Lesungen, auch für noch relativ unbekannte Nachwuchskünstler, sondern als eines von vielen soziokulturellen Zentren im Land, betont auch Georg Halupzok vom Bundesverband Soziokultur.
Die haben ein sehr breites Veranstaltungsformat, also Kino, bildende Kunst, Literatur, aber auch darüber hinaus Workshops, kulturelle Bildung, Treffpunkte.
Damit leisteten diese Zentren als sogenannte dritte Orte auch einen wichtigen Beitrag zum gesellschaftlichen Zusammenhalt.
Dort ist eigentlich eine Plattform für Austausch, Diskurs und Diskussion. Kommunen und das Land, die Länder, sind aufgefordert, diese Einrichtungen auskömmlich zu finanzieren.
Das alte Zollhaus bekommt jeweils 20.000 Euro von der Stadt Leer und vom Land Niedersachsen. Dafür wuppte das Team im vergangenen Jahr etwa 100 Veranstaltungen mit insgesamt 30.000 Besuchern. Möglich ist das nur, weil ein Verein das Zollhaus trägt. Von den derzeit 650 Mitgliedern sind etwa 200 aktiv und helfen mit. Aber die finanzielle Zukunft ist unsicher. Er werde bereits von Lokalpolitikern gewarnt, erzählt Hanneken, dass selbst diese bescheidene Förderung künftig nicht mehr sicher sein könnte. Denn die Kultur steht unter Beschuss. Von rechts.
Ich glaube, dass die AfD auf jeden Fall weiterhin ihre Angst schüren möchte und die AfD natürlich möglichst verhindern möchte, dass viele Leute aus unterschiedlichen Gruppierungen zusammenkommen, weil da werden ja Ängste abgebaut.
Das sieht auch Jared Dibaba so.
In der Begegnung miteinander lernen wir. Und das ist ein Ort der Bildung. Und Bildung macht die Demokratie stark und deswegen ist es super wichtig.
Was beiden außerdem Sorgen macht, die Umfrage hat ergeben, dass das Angebot im alten Zollhaus die Jugend nicht erreicht.
Die treffen sich, aber die treffen sich ganz häufig digital, dass sie sich dann irgendwie so einen WhatsApp-Gruppencall machen. Und sie treffen sich, wenn dann häufig auch bei McDonald's zum Beispiel, weil es da ein gratis WLAN gibt. Und da können sie dann den ganzen Tag im Internet abhängen.
Das alte Zollhaus will sich darum in Zukunft nach der Schule den Jugendlichen öffnen und einen Raum zur Begegnung bieten. Ganz altmodisch, analog.
Also ein Projekt, das bestimmt auch Modell für andere Kulturzentren sein könnte, die mit Publikumsschwund zu kämpfen haben. Das alte Zollhaus leer hat das Publikum einfach mal gefragt. Warum kommt ihr nicht? Und viele, viele konstruktive Antworten bekommen. Vanya Budde hat für uns in Leer vorbeigeschaut. Ist es konstruktiv, Bären in die Politik zu integrieren? Diese und andere Fragen beschäftigen die Feuilletons von morgen. Tobias Wenzel ist das mit der Kulturpresseschau.
Zur Sicherheit wäre es nicht schlecht, wenn man den Partner vor dem Geschlechtsverkehr vielleicht einfach erst einmal kennenlernt. Dieser Satz von Dieter Nuhr klang in den Ohren seiner Kritiker so, als hätten Frauen selbst Schuld, wenn sie von Frauenhassern ermordet würden. In der FAZ bezeichnete Simon Strauß Nuhrs Satz als herabwürdigend und verleumderisch. Frauen würden nämlich meistens von aktuellen oder ehemaligen Partnern umgebracht. Im Weltfeuilleton vom Montag sagte Nuhr im Gespräch, was er mit dem Satz gemeint habe. Da die Chance, beim Kennenlernen auf einen Frauenmörder zu stoßen, statistisch nahe null ist, kann man relativ sorglos in eine Beziehung gehen. Wenn man dann beim Kennenlernen ein bisschen wählerisch ist, sollte man sich in der Regel nicht in Lebensgefahr fühlen. Ein erstaunliches Statement, denn es entkräftete überhaupt nicht die Vorwürfe, sondern wiederholte nur, wenn auch in freundlicherem Ton, dieselbe irrige Annahme, dass intensiveres Kennenlernen für Frauen das Risiko verringere, vom Partner umgebracht zu werden. Der Kontext machte die Aussage nicht besser. Er, nur, beschwert sich laufend, dass Dinge mit, um und über ihn aus dem Zusammenhang gerissen werden, schreibt nun Steffen Grimberg in der Taz. Dieter Nuhr, der Anti-Böhmermann, verrate sich auch als Komiker-Kabarettist, wie die FAZ schon letzte Woche festgestellt habe. Grimberg spielt hier auf Simon Strauß an, der in der FAZ schrieb, Nuhr sei kein Komiker mehr, weil er nur noch politisch Dampf plaudere. Im Tagesspiegel fordert nun Joachim Huber, der RBB-Aufsichtsrat, am Donnerstag müsse sich spontan mit der Causa beschäftigen, denn die habe eine Dringlichkeit. Für Heidi Reichinek hat wohl das Reden in den sozialen Netzwerken höchste Dringlichkeit. Heidi Reichinek von der Partei Die Linke bewegt sich im Netz wie der Waschbär im Wasser, schreibt Wiebke Hüster in der FAZ und berichtet, Reichinek habe mit ihrem Social-Media-Team dokumentiert, wie sie auf einem sogenannten Lebenshof für Waschbären sich in einen beinamputierten Waschbären Schock verliebt und ihn deshalb adoptiert habe. Ihre Gastgeberin erklärt, das Vorurteil, der Waschbär töte Amphibien, Reptilien und andere Tiere des Ökosystems, stimme nicht, schreibt Hüster weiter in der FAZ und kommentiert das so. Die vom Aussterben bedrohte Trauerseeschwalbe, deren auf Binnenseen schwimmende Nester Waschbären plündern, die auf der roten Liste der bedrohten Arten stehenden Erdkröten, denen der Waschbär die Haut bei lebendigem Leib abzieht, würden das anders sehen. Bloß fehlen ihnen die Zorro-Maske und die niedlichen Pfötchen und die Zutraulichkeit, in die man sich Schock verlieben kann. Das zu wissen ist Politik. Ob sich die genannten Tiere wohl manchmal der Kontemplation hingeben? Philosophische Bären sind ein viraler Trend, schreibt der Philosoph Björn Fedder in der Süddeutschen. Seit einigen Wochen verbreiten sich unzählige Memes in den sozialen Medien, die Bären in seltsamen Positionen zeigen. Sie lehnen, auf die Vorderbeine gestützt, an der Leitplanke einer Panoramastraße und blicken versonnen ins Tal. Klar, denkt man als Leser, da wird mal wieder ein Tier vermenschlicht. Aber was, wenn die Projektion beim Bären nicht ganz falsch liegt, fragt Fedder und schreibt, was auch immer der Bär denkt oder nicht denkt, in jedem Fall wird sein Bewusstsein eines davon sein, wie es ist, ein Bär zu sein, der gerade nicht jagt und scharrt und in der Natur ist, sondern dem diese Natur wie ein Bild gegenübertritt. Und das ist eine kontemplative, wir können auch sagen, philosophische Haltung. Bären sind philosophische Tiere.
Das war die Kulturpresseschau von und mit Tobias Wenzel und das war's für den heutigen Montagabend auch hier in Fazit mit der Kultur vom Tage. Ich bin Charlotte Oehlschlegel und sage Tschüss,